Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Mein heutiger Interviewpartner war Skiweltmeister im Jahr 2007. Im Jahr 2009 ist er dann bei 140 km/h im Zielsprung sehr, sehr schwer gestürzt, ein paar Wochen im Koma gewesen, hat sich dann aber trotzdem zurückgekämpft und 2010 wieder Weltcuprennen gefahren und hat dann aber 2013 entschieden, aus dem aktiven Skirennsport zurückzutreten. Also vor 11 Jahren hat sich dann neue Ziel gesetzt. Das war zuerst mal die Familie gewesen und im Moment beschäftigt er sich schwer mit der Frage, was kann er hinterlassen? Er ist zwar noch jung, hat er gesagt, und trotzdem fragt er sich schon, was bleibt nach mir? Und da möchte er ein Lernökosystem aufbauen und eine Lebensplattform, wie er es nennt. Ich rede heute mit dem Daniel Albrecht. Ich glaube, jeder, der ein bisschen Skirennen schaut, kennt ihn. Ich freue mich darum extrem auf das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Ist deine IT unverzichtbar für dein Business? Mit ihren Next Generation IT Services sorgt Care4IT für maximale Produktivität in deinem Unternehmen. Und zwar ultraschnell und ultrasicher. Mit nur 7 Minuten Reaktionszeit und maximal einer Stunde Lösungszeit bietet sie dir den schnellsten IT-Service von der Schweiz. Und das erst noch 100% klimaneutral. Gang jetzt auf www.care4it.ch und buch direkt einen kostenlosen Beratungstermin. Hallo Dani, schön bist du da, wie geht's?
Hallo Nico, mir geht's gut, wie geht's dir?
Mir geht es ebenfalls sehr gut. Ich freue mich sehr, mit dir zu reden, mit den Ikonen vom Skisport in der Schweiz. Und ich schaue sehr, sehr gerne Skirennen, definitiv. Ich muss sagen, du bist noch fast ein bisschen vor meiner Zeit gewesen, wo ich noch so richtig aktiv angefangen habe, Skirennen zu schauen. Darum, aber man hört dich, über dich wird jedes Jahr immer wieder diskutiert. Natürlich auch immer bei dieser Zieleinfahrt in Kitzbühel, ist es, glaube ich, gell?
In Kitzbühel ist es passiert, ein Sturz im Zielsprung.
Genau. Aber im Training noch, gell?
Es war das zweite Abfahrtstraining. Und ja. Es war relativ gute Verhältnis, gute Bedingungen. Es war einfach im zweiten Training relativ viel schneller als im ersten.
Und mit dem bist du irgendwie gerade überfordert gewesen beim Zielsprung, oder?
Nein, das eigentlich bin ich überfordert. Ich war also in einer Situation gewesen, mich hätte eigentlich nichts aufhalten können. Ich bin zu der Zeit, glaube ich, eine Riesenslalomwertung, gerade 4 gehabt. Ich hatte eigentlich das Potenzial gehabt, in allen Disziplinen zu gewinnen. So ist der Gesamtwagen ein grosses Thema geworden. Und als noch Kitzbühel ist die Abfahrt, eigentlich eine schwierige Abfahrt, aber irgendwie genau auf mich zugeschnitten gewesen. Und ich habe wirklich gewusst, da bin ich schnell. Das ist in Kitzbühel mein Ziel gewesen, erstmal, wie ich gewinnen wollte. Und, es war zwar aber nur, das zweite Training gewesen. Es war ein gute Fahrt gewesen. Eigentlich alles nicht so schlecht aufgegangen. Ich war relativ schnell gewesen, für das, was ein Training ist. Und Training war eigentlich sehr langsam halt unterwegs. Bin aber, gut gefahren, gute Linie verwischt und dann beim Zielsprung bin ich relativ stark auf der rechten Seite gewesen. Hatte den Sprung relativ fest getrickt, weil es geheiss hat, dass er weitergeht. Da hatte es eine kleine Bodenwelle beim Absprung. Die Bodenwelle will ich nicht selten da sein. Und das gibt dann aber so, dass es nicht einfach aufnehmen gibt es so einen Schlag auf die Brust, dass dort den Oberkörper leicht aufrichten. Dann haben wir den Absprung ein bisschen weiter hinten noch gemacht, dass er Gegenwind noch gehabt. Es ist wie alles ein bisschen zusammengekommen, dass er so die falsche Richtung gedreht hat. Und bin dann nachher, glaube ich, 140 Stundenkilometer, 70 Meter durch die Luft und von 5 Metern Brief von Nacken gekippt.
Ja, also ich glaube, die Geschichte hast du wahrscheinlich auch schon oft erzählt. Die Bilder hat man irgendwie auch schon ein paar Mal gesehen, die hat man irgendwo im Kopf. Du bist nachher eben das erste Mal ins Koma gefallen. Hast dich dann aber zurückgekämpft. Ich möchte aber gleich noch ein bisschen weiterführen und mal so dein Leben ein bisschen von vorne aufrollen. Du bist nämlich 2003, eben, du hast selber gesagt, du hast in allen Disziplinen eigentlich wie können gewinnen, weil du bist 2003 in 3 Disziplinen Weltmeister gewesen, der Junioren und in einer noch Vize-Weltmeister, gell? Also einmal zweite, dreimal erste.
Dreifacher Junior-Weltmeister gewesen und einmal Vize-Junior-Weltmeister.
Genau. Eben eigentlich in allen 4 Disziplinen.
Ja, also ich habe Kombi, Riesenslalom und Abfahrt gewonnen. Und im Slalom bin ich nur Zweiter gewesen. Aber da, es war damals keine super Kombination gewesen. Es hat wie einfach der normale Slalom, die normale Abfahrt, die zusammengezählt hat. Und ich bin der schnellste auf der Abfahrt und im Slalom bin ich der zweitschnellste gewesen. Also, der Berto Mark hat mich da gewogen.
Okay. Eben, also eigentlich damals schon hat man gedacht, das gibt eine riesige Karriere, die hast du nachher auch gestartet. Wie ist es zu dem gekommen? Wie bist du überhaupt Skirennfahrer geworden? Wann ist der Entscheid gefallen für dich? Ist das überhaupt ein Entscheid gewesen? Oder ist das mehr wie, hey, ich bin als Kind auf Ski und dann bin ich so schnell gewesen und gut gewesen und nachher hat sich das entwickelt und irgendwie ist es plötzlich da gewesen? Kannst du uns mal
mitnehmen? Ja, das Skifahren ist eigentlich gekommen. Ich habe relativ früh die Leidenschaft entdeckt. Angefangen hat es eigentlich wegen meinem Bruder, weil der Bruder mit meinem Vieri war. Da hat er ein paar Ski zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Mich haben die Bretter aber direkt fasziniert und die Mama hat es dann immer geschafft, mich und vom Bruder Ski zu trennen. So bin ich dann mit 1,5, 2 bin ich schon auf der Ski gestanden. Meine Eltern haben ein Bergrestaurant geführt auf dem Kielboden, auf der Viererhalb. Das war halt im Restaurant gewesen, die hatten nicht mehr Zeit, mit mir auf die Piste zu gehen. Und das hat mich dann schon früh allein auf der Piste gesehen. Ich war aber eigentlich viel zu klein gewesen, für allein Bügellift zu fahren. Aber ich bin einfach am Regen warten, bis mir jemand mitgenommen hat. Also ich habe da so wie die Leidenschaft relativ früh entdeckt und einfach Freck am Skifahren, die Kräfte, die das wirken. Es ist die Snowboard-Zeit gekommen, also plus minus 10, 12 war. Wir waren alle am Snowboarden, gewesen, alle Kollegen. Und ich war dann ein bisschen traurig, gewesen, weil ich der Einzige war, der Ski fahren wollte. Aber es hat für mich wirklich keinen Grund gegeben, nicht Ski zu fahren, weil es für mich das Schönste
war. Ich bin auch ein Snowboarder. Nach wie vor fahre ich Snowboard. Es gibt zwar immer weniger, aber wenn ich auf der Piste bin, dann habe ich mein Snowboard dabei und bin sehr happy mit dem. Aber yes, das ist passiert. Nachher bist du einfach gut gewesen, immer besser gewesen und irgendwann hast du dann halt so die Europa-Cup-Rennen gemacht und dann Weltcup-Rennen und einfach so halt langsam aber sicher aufgestiegen. Ist das je in Frage gestellt worden?
Es ist wie so zum Moment gegangen, in der ersten OAS, wo man müssen sagen, was der Wunschprüf ist. Und das ist im Deutschland-WM und ich hatte wieder den ersten Tankstreck, ich tue mich sonst nicht melden, wo dann ich klar gesagt, ich will Weltmeister, dass ich will Skifahrer werden. Und die Lehrerin hat dann wie verzweifelt mir probiert zu erklären, dass Skirennfahrer keine Prüfung. Mir ist das eigentlich wie gleich gewesen. Ich habe dann wie gesagt, ich will auch mit dem Geld verdienen, dann ist das eine Prüfung und das gut. Als ich dann heimgegangen bin, schon überlegen, ja, jetzt, wie wirst du überhaupt Skiern fahren? Was müssen wir da machen? Und mich hat damals orientiert, geschaut, was ich machen will, geschaut, wo man es machen kann. Und es hat in der Schweiz oder im Wallis nicht unbedingt etwas gegeben, wo man sich professionell vorbereitet zum Skiern fahren. Und dann habe ich das Ski-Gymnasium in Österreich gesehen, in Stams. Die hat einen super Namen gehabt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich muss auf Stams. Und so bin ich dann mit 13 Jahren in Düno eine Prüfung gemacht in Stams. Die ist dann 3 Tage lang gegangen. Also ich wusste, ich könnte alles wissen, ob das funktionieren kann oder nicht. Und wahrscheinlich hat ein österreichischer Trainer das Gefühl gehabt, oder ein kleiner Schweizer, der noch nie etwas gemacht hat, er ist gar nicht so langsam, er sollte wahrscheinlich das Potenzial haben, etwas aufzubauen. Und so habe ich dann mit 14 bin ich dann Österreich in die Schule gegangen.
Und zum Glück gleich für die Schweiz gefahren.
Die Nation kannst du nicht wechseln. Das war nie ein Thema gewesen. Aber es war nur einfach die Ausbildung gewesen, dass man etwas hat und dass man weiß, wie es im Skifahren funktioniert quasi. Und dann habe ich für die Schweizer treu geblieben. Und dann einfach so Schritt für Schritt bin ich weitergekommen. Da bin ich nicht mehr der Beste gewesen, also ich bin nicht der Geringste, der Langsamste gewesen im ersten Jahr, richtig. Ich hatte dann fast Krise halt dort schon, also wieder weg gewesen bin von daheim und dann nie wirklich heimgekommen bin. Dann haben mich die Österreicher trotz meinem schönen Dialekt nicht können verstehen. Also ist ja die ersten 2 Jahre, 2 Jahre sind schon recht happy gewesen. Und dann, wenn man dann weiß, wie so das Internat funktioniert, dann wird es immer lustiger.
Und das war aber wirklich komplett einfach du bist da gewesen und obwohl es so hart war, hast du gewusst, mein Traum, mein Ziel ist es, Skirennfahrer zu werden, ich will Weltmeister werden. Und darum hast du einfach selber für dich durchgezogen und gesagt, ich mache alles, was geht. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, eben in dem Teenager-Alter, wo man ja schnell mal noch sagen könnte, hey, okay, nächstes Ziel, da wird nichts.
Es ist schon eine Frage, wie viele Leute, wie hast du die Energie gehabt, wie hast du so können kämpfen, wieso hast du so früh Wellen weggehen, hast du dich so können einsetzen, hast du so viel verzichtet, das ist schon oft eine Aussage. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe mich gefragt, was ich will machen, mein Körper, was der gerne macht. Und da ist ein Skifahrer, das Gefühl im Schnee, in der Bahn, ist wie, und ich habe das Gefühl gehabt, das ist so schön, ich will das einfach behalten. Und dann ist schon Skifahrer wie, okay, mit Skifahren könnte es funktionieren. Und ja, am Schluss habe ich einfach wie meine Leidenschaft, wie meine Karre, leben wollen, weil ich bin als Kind schon nicht ein einfacher Junge gewesen, weil ich habe immer nur gemacht, was ich wollte. Ich habe mir von niemandem etwas sagen lassen. Ich habe immer alles besser gewusst, obwohl ich keine Ahnung hatte. Und so habe ich mich wie durchgesetzt. Und jetzt im Nachhinein, mit all dem, was passiert ist, am Schluss muss ich wirklich sagen, immer dem, wenn ich das gemacht habe, ist es eigentlich einfach gegangen. Ich bin glücklich gewesen und am Schluss erfolgreich. Sobald so wieder so Druck gekommen ist, wir müssen jetzt hier, wir müssen jetzt da. Es ist natürlich im Sport auch, wo es geheißen hat, das und das müssen wir jetzt erreichen. Wir haben es immer irgendwie probiert zu umschiffen, dass es gegangen ist, dass man mit Ich bin fast als Athlet angeschaut worden, wo ein bisschen zu locker nimmt, wo viel ist, wo sich nicht richtig einsetzen tut. Und ich habe für mich gemerkt, ich bin nur schnell, wenn ich locker bin. Und wenn ich so versteift etwas probiere zu machen, dann geht das bei mir einfach nicht. Und dann habe ich halt schauen, okay, wie kann ich jetzt motiviert aussehen und gleich locker bleiben? Dass der Trainer entspannt ist, dass es keine Panik gibt beim Team und dass ich dann einfach meinen optimalen Leistungszustand quasi immer erreiche.
Mega spannend. Hat ja funktioniert und deinen eigenen Weg gegangen bist, insofern definitiv. Also, gute Aussage. Ich musste schauen, wie dass ich zwar wie ein guter Athlet aussehe, aber kann locker bleiben. Spannend, mega spannend. Nachher die Karriere gemacht. Ich glaube, damals, es ist eigentlich noch nicht mal so lang her und gleich hat sich ja der Sport, nicht nur der Skisport, sondern alles allgemein entwickelt. Es ist, glaube ich, auch im Skisport mehr Geld ins Spiel gekommen. Ich glaube, die Strukturen haben sich in der Schweiz wahrscheinlich auch verändert. Heute müsste man nämlich auch nicht mehr auf Österreich, um irgendwie so können gefördert werden. Und heute kann man richtig, richtig gutes Geld verdienen. Ist das vor 20 Jahren auch schon so gewesen?
Damals war es so gewesen, dass also klar, also bei den Schülern sind die Schweizer jetzt der Engelberg, Davos und so weiter recht gute Schülern gemacht. Für mich ist es damals ist es gerade, wenn ich auf Österreich bin, ist es ziemlich neu gewesen. Weil wir jetzt Davos 1 oder 2 Jahre gehabt, Engelberg ist gerade aufgegangen erst. Und wenn ich halt wieder mit euch gesehen habe und dann habe ich das Gefühl gehabt, Österreich ist da halt wieder Spur professioneller schon gewesen. Und ich hätte einfach nur wollen, dass ich die beste Möglichkeit kriege, dass ich Skifahrer werde. Und dann habe ich auf, ist dann wie Österreich das Thema geworden. Vielleicht ist es so ein Thema geworden, weil ich habe zwar in Österreich doppelt so viel zahlt wie ein Österreicher, aber die Hälfte weniger, als ich in der Haus hätte müssen zahlen. Und da war es preislich macht dann das doch etwas aus. Weiter ist es so anders aufgestellt, es ist schon recht weiter. Die Schweizer haben das recht gut gemacht. Von daher gesehen, weiß ich jetzt nicht, ob ich nur in Österreich würde gehen, aber ich doch lieber in der Schweiz würde bleiben. Vom Machen nachher, es ist kein Geld verdienen, da haben wir vielleicht schon etwas weniger verdient, aber es war verhältnismäßig gleich etwas mehr gewesen oder gut gewesen. Es ist eher nur so, wie es so gewesen. Damals haben wir alle etwas verdient. Und jetzt es ist eher nur, dass die Güter wirklich verdienen und dass es halt sehr stark leistungsabhängig ist.
Und dass du in den Weltcup kommst, ist zwar jedes super gut, aber es lenkt dann eben als Mittelgute im Weltcup ist schon knapp, oder?
Ja, es ist halt, wenn du nur auf die Leistungen ausgezahlt wirst und du musst das ganze Jahr wie investieren und machst alles dafür. Und weißt aber nicht, was du Ende Jahr verdient hast, bringt es halt ein bisschen Druck. Macht es nicht einfacher. Von daher gesehen ist es schon halt. Wenn du es so machst wie ein Odi, dann ist es am einfachsten, dann kannst du locker bleiben.
Du hast ja aber eigentlich in dem Sinne eine verkürzte Karriere gehabt. Vor allem eben eine verkürzte, wirklich erfolgreiche Karriere. Das hat er ja. Ich glaube jetzt eben im Skisport wahrscheinlich ist es ja so, du hast die Karriere, in der verdienst du Geld, aber es braucht so oder so eine Karriere nachher. Deine war noch verkürzt gewesen. 2013, wo du zurückgetreten bist, wie war da deine finanzielle Situation gewesen?
Es ist halt schon so, ich habe eigentlich alles schwieriger, alles, was man wirklich nicht müsste verarbeiten, habe ich wie gemacht. Ich bin sehr erfolgreich geworden. Und bin eigentlich zwei, drei Jahre, und etwas damit verdienen damit. Und dann ist halt wieder ein Unfall passiert. Es wäre schon gäbiger gewesen, wenn ich nach noch 10 Jahren gefahren wäre. Weil ich eigentlich nur noch müssen fahren, nur noch müssen gut fahren. Das geht nicht so ein einfach, aber es ist wie. Wäre gegangen, um gemütlich Geld verdienen, um dann nachher das weiterzuziehen, das Leben, sage ich mal, dass man einen guten Übergang machen kann. Ich bin dort mit so einem Druck halt gekommen, was du jetzt von dem Geld, das du investiert hast, oder was du verdient hast, wieder investiert, zurückgekommen. Wie viel kannst du da mit dem Risiko eingehen? Wie lange kannst du es probieren? Das ist halt jetzt schwieriger. Du bist, wenn ich das erste Weltcuprennen bin, als Vorfahrer am Start gestanden. Jetzt geheissen bei den Versicherungen, ich bin wieder rennfähig, ich bin wieder gesund. Und das war nach einem Jahr, nach einem Schell-Hirntrauma, wo ja eben 4-5 Jahre geht, wo vielfach bleibende Schäden hinterlässt. Jetzt bei mir einfach nach einem Jahr geheissen, du bist wieder gesund, du bist einsatzfähig. Aber meine Verträge sind dann so gewesen, dass die Leistung nicht kam und dann verdiene ich nichts. Und nach einem Schell-Hirntrauma ist das natürlich ein gewisser Druck, der schwieriger ist, mit dem umzugehen. Aber da kannst du mit niemandem reden, weil es einfach heisst, dann musst du es zuerst Leistung bringen.
Ja. Also das heisst, beim Rücktritt ist jetzt nicht so gewesen, dass du hättest können sagen, ich habe ausgesorgt, ich muss nicht mehr arbeiten, sondern wo du dann 2013 wirklich definitiv gesagt hast, fertig Skirennsport, hast du auch gewusst, du musst irgendwie wieder Geld verdienen in Zukunft?
Ich habe gewusst, ich müsse wieder wie Geld verdienen. Ich habe aber zum Glück eine Kleidermarke vor dem Unfall aufgebaut. Weil genau von dem Angst hatte. Und das hat man nachher eigentlich so, nach dem Unfall, so die nächsten 10 Jahre, hat man das wie die Zeit gehabt, dass ich mich orientieren kann, dass ich da etwas Geld kann verdienen nebenbei. Dass wir etwas haben, was mich interessiert hat, was ich cool gefunden habe. Aber wenn man auch immer weiter vom Sport wegkommt, vom Skisport, wenn man weiter weg ist gegangen, hat plötzlich eine Skimarke, Skibekleidung nicht mehr so Spass gemacht, sage ich mal. Und dann die Marke können überkaufen. Und durch das haben wir jetzt bis jetzt quasi gut können überleben. Es ist wirklich gut gegangen. Und jetzt kommt so die Phase, wo man ein Kind hat, ein eigenes Haus hat, Familie hat. Wie bügt man es jetzt auf? Wie will man jetzt Geld verdienen? Und da sehe ich bei mir ein bisschen Schwierigkeit, dass ich immer meine Leidenschaft gelebt. Zu 100% quasi alles auf das aufbügt. Und nachher ist plötzlich, wie weit auf morgen, ist das komplett weg. Und ich weiß jetzt, ich muss das machen, was ich gerne mache. Ich funktioniere nur dann, wenn ich die Leidenschaft kann leben kann. Aber wenn du keine mehr hast, wie findest du jetzt die? Da haben wir recht schwer da. Ich muss sagen, ich bin jetzt noch nicht so ganz drei Süße, weil wenn das Leben, das normale Leben ist, wie es das System, das vorgegeben ist, wo klar die und die Arbeiten hat, die und die Einkommen werden gegeben. Es ist wie wenig wo wir deine Leidenschaft suchen, wo wir die Emotionen suchen, wo man das wirklich erleben kann, wo man dann plötzlich wieder merkt, hey, das ist so etwas Cooles, genau da will ich etwas machen. Und dann habe ich da ein bisschen länger gebraucht worden, weil ich da ein bisschen Ärger hatte, dass ich das nicht so einfach machen konnte. Ist dann wie nachher ein Projekt bei mir, eine Vision entstanden, wo ich dachte, ich werde das so aufbauen, ich werde das hinterlassen, dass wir unsere Kinder, dass meine Tochter einfach immer zu 100% sich selber kann sein, mit dem glücklich wird, erfolgreich wird und locker durchs Leben kann gehen.
Auf das gehen wir noch gerade ein, auf das Projekt. Aber jetzt gleich nochmal schnell. Das heisst, in dem Fall, du hast eigentlich in der Aktivkarriere, während der Aktivkarriere, eine Kleidermarke aufgebaut und die nachher nach dem Rücktritt verkauft. Und durch das, durch den Verkauf, also durch das der Geld, das du im Verkauf bekommst, hast du jetzt eigentlich die 10 Jahre, 11 Jahre seither gut können leben. Und jetzt ist aber langsam der Punkt, gut können leben, ohne dass du jetzt ein aktives Einkommen gebraucht hast. Und jetzt kommst du langsam an den Punkt, wo du wieder ein aktives Einkommen dann brauchst, zum können gut weiterleben. Und hast in diesen 10 Jahren jetzt eigentlich deine neue Leidenschaft auch gesucht und gefunden, probieren zu suchen, für was brenne ich, was will ich jetzt machen. Und jetzt musst du, eben, du hast ein bisschen länger gehabt und auf das probierst du jetzt wieder aufzubauen. Habe ich es richtig verstanden?
Das ist so plus minus, das ist richtig verstanden worden.
Was war es für eine Kleidermarke gewesen? Das habe ich irgendwie überhaupt nicht
Allbright.
mitbekommen, als ich mich vorbereitet habe.
Die Kleidermarke war Allbright
Und
gewesen und die habe ich mit dann nicht aufgebaut gehabt und Ochtersport hat es dann wie verkauft. Und ich habe es dann nachher einfach das Markenrecht zum Ochtersport dann verkauft.
Wie hast du das damals aufgebaut? Also dann hast du da auch in kurzer Zeit und neben deiner Aktivkarriere und neben irgendwie eben noch Sturz und allem, hast du da einiges aufgebaut. Ist das einfach, weil du halt die Publicity gehabt hast, weil du den Namen gehabt hast und die Bekanntheit hat das funktioniert? Oder warum ist das damals so schnell so erfolgreich geworden?
Ich bin damals, wo ich Weltmeister geworden bin, ist der Kopfsponsor, den ich hatte, als Weltmeister ist ausgestiegen. Und dann ich als Weltmeister einen neuen Kopfsponsor suchen. Und dann ist Ochsensport ist eine Option gewesen. Und ich habe wie nicht wollen, dass der Fanclub so ein paar billige T-Shirts quasi macht. Und dann habe ich gedacht, nein, ich mache nicht nur so Fanartikel, ich will eine richtige eigene Speichleiterkollektion machen. Ist natürlich, ich habe keine Ahnung gehabt, wie das eigentlich funktioniert, wie es gemacht werden. Und dann habe ich aber gesehen, durch das Ochsensport als Kopfsponsor Interesse gehabt hat, habe ich wie gesagt, ich mache es, aber ich muss meine Kleidermarke bei ihnen verkaufen. Und darum musste ich wie fast müssen Ja sagen. Und ich bin dann nervös geworden, weil ich auch noch keinen Produzent hatte, ich hatte noch gar nichts gehabt. Und dann hat man mich schön fragen, wie das würde gehen. Nein, ich habe dann nachher Produzent das gefunden. Ein Schweizer Produzent, wo man die Kleider gemacht hat. Und wir hatten eine gute Verbindung gehabt. Und er hat wie, ich habe mir einfach gesagt, ich habe entschieden, dass ich mich anfühlen muss, was es für Qualitäten muss haben, wie er sollte aussehen. Und dann hat dann die Designerin die Formen das müssen zusammenstellen. Der Produzent hat dann den Stoff und so weiter müssen suchen. Hat ja schon gute Erfahrung gehabt und hat mir wirklich ein Produkt können zeigen, wo ich cool gefunden habe. Er hat so eigentlich schöne Dresser gemacht, muss ich sagen. Qualitativ hochwertige Sachen können umsetzen. Und der Ochsensport hat nachher euch halt ab der Zeichnung quasi dann die Adresse gekauft. Ich habe noch nie eine Adresse gesehen von mir, hat aber es ab der Zeichnung gekauft. Und durch das hat man eine gewisse Zeit können sparen und gewisse Sachen können und Vorteile können durch das. Ist dann die Kleidermarke quasi entstanden und ich habe noch das Gefühl gehabt, das muss jetzt irgendwie publik machen, dass das die Leute wissen. Und dann habe ich entschieden, Manager gesagt, am Ochsersport gesagt, ich mache eine Pressekonferenz nach dem ersten Weltcuprennen sollte. Eine Woche später will ich die Pressekonferenz machen. Und alle hatten das Gefühl, ich kann ja nicht nachher, das ist ja vor das Thema Skifahren, wenn nachher etwas passiert, wird die Leistung an dem Rennen entscheidend sein, wie das ankommt. Ob überhaupt jemand an die Pressekonferenz wird kommen. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich schaue einfach, dass ich das Rennen gewinne. Und dann ist das der optimale Start für Albright. Und was natürlich dann so ist, rausgekommen ist, eigentlich ein riesiges Glück gewesen. Aber natürlich der beste Start, den ich mir wünschen will. Wenn du die erste Weltcuprennen gewinnst und eine Woche später machst du eine Pressekonferenz, dann sind die Medien alle da gewesen, und dann ich das da ganz gemütlich können zeigen.
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bieten dir kostenlose Beratungen und stehen dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann geh auf www.fasoon.ch. Aber man muss auch zuerst machen, oder? Also es ist ja irgendwie, und das neben dem Vorbereitung auf die Welt brennen, neben dem Skifahren und dort verbessern, muss man es machen. Mega erfolgreich für dich, mega schön. Und jetzt aber eben, jetzt kommt eigentlich wirklich die nächste Phase, wo du merkst, jetzt musst du langsam wieder, nicht nur aus Spass und Hobby und an der Freude und weil du einfach das Projekt cool findest, sondern jetzt muss es irgendwie dann auch finanziell wieder mal funktionieren, oder? Was ist da der Plan? Ich habe gesagt im Einleitend, ein Lernökosystem, eine Lebensplattform. Ich muss auch noch schnell sagen, oder wir haben Vorgespräch gehabt, wir haben lang telefoniert gehabt im Vorgespräch für die Podcastaufnahme, ob es eine Podcastaufnahme gibt oder nicht, weil du bist ja noch ganz weit am Anfang in dem ganzen Thema. Und dann war die Frage, passt das schon für eine Podcastaufnahme? Und für mich sehr mitentscheidend war, dass eben ich natürlich selber mich im Moment um das Thema Schule, was passiert mit meinen Kindern in ein paar Jahren, die werden älter, ich habe jetzt zwei kleine Söhne, der eine wird jetzt dann gleich dreijährig. Und darum ist das Thema, das mich halt selber auch wirklich gerade aktuell betrifft, wo ich noch nicht weiss, wie ich das mal will gestalten, wie ich das mal machen will. Und hat darum gesagt, hey, wir reden über das, auch im Podcast, einfach weil es mich selber persönlich interessiert. Und darum freue ich mich jetzt sehr darauf. Erzähl mal, was ist die Idee?
Die Idee ist eigentlich, dass ich mir bei den eigenen Kindern gesehen habe und bei den Kindern von Brüdern und von Schwägerin. Das ist wie so, es war auch Kind, wo du siehst, und das ist jedes komplett anders. Aber es ist wie, sobald es in die Schule kommt, geht man mit jedem, wird es wie normalisiert, standardisiert. Und du siehst, wenn ich ganz kleine sind, du siehst so wie die Leidenschaft, die sie haben, und die Sachen siehst, die sie fremd haben, wie die aufgehen, wie viel Energie das die Kinder haben, und wie schnell die Sachen aufnehmen und lernen, und wie interessiert die an allem sind. Und dann ist wie als Papa, der ist nicht, das muss genau so bleiben. Und bei mir ist das schnell aufgefallen, wie stark es beeinflusst werden, was immer bewertet wird, wie immer gesehen ist, was richtig ist, was falsch ist. Und er sagt, ich will das nicht, ich will, dass mein Kind selbstständig wird, ich will, dass mein Kind genau weiss, wie es funktioniert, was es gerne hat und wo die Leidenschaft ist. Und ich durch das Erlebte von mir das Gefühl hat, das ist das, was du nie verlieren darfst, weil du dich selber verloren hast, dann wird es schwierig. Und so habe ich dann das Gefühl, okay, ich schicke das in die Schule. Ich war, glaube ich, am Skitag mit einer Bank, die ich hatte, wo gute vermögende Leute da waren, sehr interessante Menschen waren. Und dann haben die mich gefragt, was ich mache. Ich habe dann natürlich gesagt, ich ziehe jetzt Papa. Dann die Welle wissen, ja, dass es Kind ist, und dann sofort gerechnet haben, gewusst, okay, nächstes Jahr geht es in die Schule, was machst du? Und dann ich dann wie müssen sagen, ich will zuerst wissen, wo es in die Schule geht und wie das funktioniert. Und ich schaue jetzt erstmal die Schulen an, aber ich habe da, ich denke mir, ein bisschen schwer, ich habe das Gefühl, dass wo ich wollte, gibt es nicht. Und auf das sind nachher alle die Leute angesprochen und haben gesehen, was sie für Probleme haben oder was die Schwierigkeiten sind. Und ich habe am Schluss wie gesagt, ich mache einfach meine eigene Schule. Und wo dann da einer von diesen vermögenden Menschen mir gesagt hat, wenn ich ein Konzept habe, soll ich ihm das schicken, dann will er mich unterstützen. Und mit dem Gedanken bin ich da hingegangen und habe das Gefühl, okay, muss ich jetzt ein Konzept machen für die Schüler? Ich habe keine Ahnung von Schülern. Aber es hat mich wirklich berühren lassen. Ich habe mir Leute gesucht, die Konzepte gut kennen dürfen, die in dem Bereich Erfahrungen haben. Dann kommst du mit Psychologen, Neuropsychologen, so weiter, kommst du mit anderen zusammen, kommst du mit Lehrern zusammen. Hast du viel in Kontakt mit Schülern, mit Privatschülern und siehst da sehr viel das System drin. Und dann musste ich sagen, in der Schweiz könnte es wir sich relativ einfach also umsetzen, dass wirklich der Lehrplan 21 gehalten wird, dass das Kind wirklich viel und gut lehrt, aber es also so kann machen, dass es auch glücklich ist und in dem Bereich nachher daheim ist, wo es sich wohlfühlt. Und das ist jetzt der Gedanke, jetzt habe ich relativ viel eigentlich gesehen, aber es ist so, hat sich immer weiterentwickelt und jetzt sind wir so weit, ich bin so weit, dass ich muss sagen, ich mache die Schule und wenn du als Hauswart anfängst, ist es genau richtig und dann ziehe ich es auf.
Also völlig nachvollziehbare Gedanken oder irgendwie eine Problematik gesehen, wo du sagst, auch systematisch, also die Problematik, die ja auch nicht ganz so einfach gelöst werden kann, in dem gesamten Schulsystem, wo natürlich jedes Kind ist anders, aber nachher hast du halt irgendwie eine Lehrperson, wo 20, 25 Schülerinnen, Schüler gegenüber hockt und muss das machen, oder? Und dann ist halt der Unterricht ja auch so gestaltet, wie er heute funktioniert. Du merkst aber, für dich stimmt das nicht. Viele Leute haben die gleichen Gedanken und denken, und merke ich in meinem Umfeld, sehr viele Leute machen sich die Gedanken aktuell, hey, was wollte ich? Wollte ich meine Kinder in Anführungszeichen normale Schule schicken? Passt das für mich, auch für mich und mein Lebensumfeld? Das Problem hast du wie erkannt. Wie konkret willst du das lösen? Also, du hast jetzt gesagt, du hast gemerkt, irgendwie, hey, das geht dann mit dem Lehrplan 21, man muss es einfach machen. Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie sieht das Konzept aus?
Ja,
und was genau ist der aktuelle Stand?
Es ist schon, ich will die Entfaltung vor Achtheit mit Geborgenheit und Wertschätzung. So, dass eigentlich die Kinder und die Jugendlichen inspiriert werden, mit Leichtigkeit und Mühe ihre Einzigartigkeit und ihre Träume erfolgreich zu leben. Wie mache ich jetzt das? Dann ist schon, du musst überlegen, wenn du an, wenn ich sage, Schule, ich werde nicht Schule sagen, es ist darum ein Lernökosystem, weil einfach über Projekte quasi lernen tust, dass die Lernmethoden, wo es ja verschiedene gibt, dass wir nicht einfach gesehen wird, das ist die richtige, es wird so gemacht, sondern dass man die Lernmethode, die zu einem passt, kann anwenden. Und dass ein Kind die Eigenschaft, oder die sind ja sehr selbstständig eigentlich, die lernen allein laufen, wo laufen relativ schwierig ist, lernen die das allein. Und der Wille bei den Kindern ist eigentlich da, die wollen lernen, die wollen sich helfen beibringen, und in dem Bereich, wo sie daheim sich fühlen. Und dann müssen wir nicht ihnen sagen, du musst das jetzt machen, du musst jetzt lernen lesen, du musst das Buch lesen, und du musst es bis dann fertig haben, du musst eine Zusammenfassung oder etwas erzählen machen. Es ist wie, das mit Zahlen oder mit Buchstaben, sind wir so im Lehrsystem 21 eingebaut ist. Und am Schluss ist aber das Kind. Es geht um das Kind und das Kind ist im Zentrum. Das Kind ist wie der Käufer. Und wenn ich dem Kind etwas will verkaufen, muss ich ja wissen, was es will. Ah, und wie das funktioniert. Und dann habe ich wie einfach, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Lehrer, aber ich habe jetzt das Gefühl, das Kind sieht eigentlich ziemlich klar, was es gerne macht und was es will. Und ich als Begleiter würde eigentlich dann irgendwann auf einer gewissen Stufe müssen sagen, okay, aber du solltest dann mit Französisch etwas machen. Aber wenn es das Bäcker will werden und unbedingt das beste Brot will machen, dann ich dem das organisieren oder mir sind das wie so gemacht, dass es halt da kann umgesetzt werden, wird es halt dem Unterwallis sein. Und dann ist halt der Schüler oder der Mensch, das Kind, ist halt einfach ein halbes Jahr oder ein paar Monate oder ein paar Wochen, keine Ahnung, fühlt sich das da auf, wo das Interesse nachher gross ist und wo es alles zusammenpasst. Also es ist noch schwierig, so auf ein Ding zu gucken, wenn es mit vielen Beispielen müssen wir schon arbeiten. Aber ich habe das Gefühl, eigentlich ist es einfach, es braucht nicht unbedingt mehr Personal, weil wenn du als Kind so selbstständig erzogen wirst, dann sagst du, was du brauchst, dann musst du ja nur dem bieten. Es holt sicher das, was es braucht. Und wenn du aber mit den Schülern gesehen, in der Schweiz, wo man schreibt, mit Privatschülern gesehen, was viele schon gibt in der Schweiz, wie die funktionieren, und oft sind da eher die schwierigen Fälle eher daheim. Also heisst ja nicht, dass die Güte waren, dass es nicht über die besser könnte sein. Aber
das heisst, aber der Plan, nein, nicht, das ist alles gut. Der Plan ist das schon, dass du, ich sage jetzt vielleicht einmal ein Proof of Concept machst oder mal irgendwo einen Standort suchst und eine Schule, eine lokale Schule vor Ort aufbaust an einem Standort und dann natürlich vielleicht eine Vision hast, die grösser ist, aber eigentlich mal den Standort. Den müsstest du noch suchen oder hast du den schon oder wie ist da der Stand?
Da ist es so, was wir jetzt haben, ist ja wie das Konzept, was eigentlich von der Kita bis ins Altersheim drin ist. Dass es wie das Wahlaltersheim mit einer Kita oder mit einem Campus verbunden ist, weil die jetzt 60 bis 80 sind, die über 60-Jährigen oder die im Altersheim sind, zum Teil ein grosses Wissen, und die würden das wie gerne weitergehen, und die kennen das mit Kindern meistens auch relativ gut, dass man wieder so eine Verbindung kann schaffen kann. Und dann sieht man nachher auch, dass gewisse, viele Altersheim das auch schon machen. Das Gleiche ist auch mit so Kinderheim oder mit Firmen, eine Art, wo nicht suchen, wo motiviert sind, wo Leidenschaft mitbringen, wo selbstständig sind und. Also so ein Suchen, wo man nicht unbedingt im normalen System lehren tut. Und das ist wie so eine Kultur. Das ist wie eine Kultur, die entsteht. Und das ist wie ein Dorf, wie damals die Walserdörfer entstanden sind. Ist es ein Dorf, das eigentlich anfängt mit der Kita und geht bis ins Altersheim. Und das aufzubauen. Jetzt ist die Frage, wo fängt man genau an? Klar braucht man den Boden, den man muss haben. Man muss den Ort haben, man muss die Gemeinde haben, wo wir das sehen und sich selber sagt, okay, wir setzen auf das und wir werden das so umsetzen. Und sind oft, gibt es ja viele Gemeinden, die mit den Schülern Probleme haben, weil die Kinder zu wenig sind oder es andere verkehrstechnische Probleme gibt. Die schönsten Dörfer sind, wo eigentlich alles haben, aber Familien sind gerne weg, weil die Schule nicht mehr da ist. Und dann wird das Dorf immer kleiner, dann haben wir eigentlich ein Problem von einem Dorf, kann man wie etwas bieten. Und hat auch schon mehrere Gemeinden, mehrere Leute, auch Büren, die Boden haben, für so Sachen zu machen, wo sich dann bei mir gemeldet haben. Und ich würde das gerne anbieten, und ich war gerne dabei. Es sind auch schon Lehrer mehrere dabei, die gesagt haben, sie wollen genau das umsetzen. Sie wollen immer das Wellen so machen, aber immer wahrscheinlich müssen kämpfen. Und sie wollen jetzt das noch weiterziehen. Und noch grösser üben. Von daher gesagt, das Interesse ist, habe ich dann gemerkt, ist relativ gross. Und ich habe in dem Bereich irgendwie keine Ahnung, aber ich sehe, da sind überall Experten da, die genau das könnte umsetzen, dass am Schluss einfach dass das Kind im Mittelpunkt steht und gut ist, für die Kinder, für die Natur, für die Tiere und für die Menschen. Da bin ich schon recht, es wird immer grösser, das ganze Bild. Am Schluss muss ich halt anfangen. Ich muss irgendwo mit einer Kita oder möchte vielleicht lieber mit einem Altersheim starten, weil jetzt nicht unbedingt das Altersheim, wie wir es kennen, als Ort, wo man den zum Abschluss noch geht, sondern eigentlich so also das Kollegium für erwachsene Männer freuen, wenn die irgendwie ab 50, 55 warst, wenn wir so einen Lebenssinn suchen, für so Gemeinschaft wieder, hast wieder Wege, Alterswege, wo es ja immer mehr gibt, wo du dich da, bei denen Leuten, die so viel Lebenserfahrung haben, noch Energie haben und etwas suchen, sind Leute dabei, die um Holz können umgehen, die können üben, die können planen. Und da habe ich das Gefühl, so wird es einfacher sein, das Ganze aufzuziehen. Und dann würde es wie mit dem Ersten von der Kita quasi, wo es anfängt, mit dem Altersheim, wo das Oberste nachher ist, wenn man mit diesen zwei anfängt, könnte man sehr, sehr viel, schnell viel Energie produzieren und das am Schluss so umsetzen, dass wirklich das Kind im Mittelpunkt steht und wir Erwachsenen nur können zuschauen, wie die Kinder, wie viel Energie die aufgeben.
Aber es eben, du sagst ja, du wolltest es nicht Schule nennen, sondern Lernökosystem und Lebensplattform. Also eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, geht es ja gar nicht nur in Anführungszeichen darum, das Lernen der Kinder zu verändern, sondern eigentlich komplett, vielleicht nicht gerade das Dorf, aber ein Quartier neu zu denken, wo man eben irgendwo auch als Gemeinschaft aufwächst und wo eben die Leute, die schon älter sind, im Altersheim irgendwie Kontakt haben mit den Kindern und denen etwas weiterbringen können. Und durch so eine Gemeinschaft bringst du es dann eben auch an, dass du gar nicht mehr Personal brauchst, was jetzt Lehrpersonen angeht. Die hat zwar ganz einen anderen Job, als vielleicht in der normalen Schule ist. Aber eigentlich, sehe ich es richtig, geht es jetzt nicht nur um Kind, sondern um wie die gesamte Lebensstruktur, das gesamte Quartier, wo du eigentlich neu willst denken und anders willst denken.
Es ist wie das ganze Quartier, es ist wie die ganze Struktur, das ganze System, wo wir ins Aufbild haben, wo wir ja, wir sind ja sehr weit, wir können eigentlich alles machen, in der Schweiz sowieso, ist alles da, aber es ist im Bewusstsein von uns entstanden. Und das Bewusstsein ist eigentlich sind nur 10% von unserer Hirnleistung. Also es ist noch so viel mehr da, wo wir gar nicht sehen. Und das Bild, es ist dann ein bisschen krass irgendwie, aber es ist wirklich ein riesen Bild. Darum haben wir gesagt, eigentlich ist es wie eine Lebensart, eine Kultur, wie man glücklich könnte leben. Und wir haben, in der Schweiz geht es so gut, wir haben ja so viel, aber es sind mehr als 60%, die nicht zufrieden sind mit dem Job und etwas anderes wollen machen.
Mach dein Ding drum.
Oder? Du siehst die Bereiche, du siehst überall so die Probleme und am Schluss muss ich sagen, es hängt alles irgendwie zusammen, weil alles unter Druck und Pflicht und Regel und Gesetze und so weiter, was eigentlich wie gehemmt wird und wo du wie einfach das Menschsein fast nicht mehr kannst machen. Und wenn halt dann wirklich erfolgreiche Leute mit 55 viel Geld verdient, alles erfolgreich gehabt haben, und wir müssen sagen, ich bin glücklich, dann denkst du so, wann habe ich mir überlegt, wann habe ich mir den Gedanken gemacht, was ich muss haben, dass ich glücklich bin? Wann bin ich gefragt worden, was ich brauche, dass ich glücklich durchs Leben komme? Und das ist wie, irgendwie, zu meiner Zeit ist das nie passiert. Das habe ich nur mich selber gefragt. Und ich bin dann komisch gewesen, dass ich mich das frage. Und dass ich dann euch klar gesagt habe, was es für mich ist. Und darum ist es die Lebenserfahrung, die ich gemacht habe. Und durch das wird der Unfall, den ich hatte, habe ich wie, ich habe nur mal ein Kind sein. Ich als Erwachsener nur mal ein Kind sein. Habe ich alles nur mal durchleben können. Und das wird die ganze Erfahrung zweimal machen. Und gesehen nachher, was einfach passiert, weil es mein Kopf und Körper so funktioniert, ist genau gleich geblieben und was ist passiert, weil es vom Umfeld so gestaltet worden ist. Und darum habe ich das Gefühl, ich spüre etwas, ich habe viel erlebt, ich habe viel gesehen und sehe jetzt euer Problem, sehe die Schwierigkeiten, die wir haben und denke einfach, es ist eigentlich, es wäre zu ändern, wenn wir das Kind lassen machen, weil das Kind, das auf die Welt kommt, ist noch keine Struktur aufgesetzt. Das ist weiter, wo wir. Das ist als Ingenieur weiterentwickelt, entstanden worden. Und es weiss eigentlich das besser. Und wir müssen nur die Plattform so können bieten, dass es kann selbstbewusst gross werden kann. Und wir wissen, was gut ist, wo man weiterkommt und was man braucht, um glücklich zu sein, wissen wir eigentlich auch, was man nicht machen darf, wenn man sich fühlen muss, was man umsetzen muss, dass das alles funktioniert. Das ist in Neuropsychologie, Gerhard Hüther, wo man das Schulsystem ist, also Deutschland kennt, wo man so viel probiert, es anders zu machen. Die Wissenschaft ist eigentlich, das ist schon so weit, ich könnte dir klar sagen, wie es sein muss, aber wir müssen es halt jetzt auch noch umsetzen. Und im System drin, wo wir haben, ist das wie ein bisschen schwierig. Und ich habe einfach gedacht, ich habe keine Ahnung vom Ganzen, ich mache einfach ein neues System und drehe das nur so drin. Und fange jetzt wahrscheinlich an mit den erwachsenen Leuten, wo grosse Lebenserfahrung haben, das alles eigentlich bei euch miterlebt haben und euch gesehen und jetzt das Gefühl haben, dass da wollte ich etwas mithelfen, weil das müssen wir ändern. Und dann ist es dann wie wieder für dich etwas, für wie, sage ich, in Pension, ist es wie etwas, so etwas Sinnstiftendes, etwas Leidenschaftliches, dass wir können, egal wo wir sind, egal wie glücklich wir sind, aber dass wir nochmal können sagen, jetzt will ich nur das machen und etwas Gutes kann ich dann noch, jetzt will ich noch etwas machen und die Welt kann profitieren davon. Und die Plattform wollte ich eben so bieten, dass man die Erfahrung, die man hat, kann umsetzen und dass für einen Mehrwert für die Nachkommen wird entstehen.
Mega spannend und ganz viele Sachen gesagt, wo für mich natürlich mega resonieren oder wo ich damit resoniere. Ich meine, der Hintergrund, warum ich den Podcast gestartet habe, mitmacht dieses Ding, ist ja auch genau der, dass irgendwie, wie du gesagt hast, 60% oder ein sehr grosser Teil, ohne jetzt Zahlen zu nennen, von den Leuten unzufrieden ist mit ihrem aktuellen Job, mit ihrem aktuellen Leben, mit ihrer aktuellen Aufgabe und irgendwie nicht wissen, was es gibt. Und da möchte ich Alternativen natürlich zeigen in dem Podcast und präsentieren. Darum habe ich auch den Podcast gestartet. Natürlich für mich überzeugt, Unternehmertum ist die geilste Lebensform, die es gibt auf der Welt. Aber eben da auch ganz wichtig, das, was du noch gesagt hast, wenn du jetzt Unternehmer, Unternehmerin willst werden, dann ganz wichtig, dass du zuerst mal überlegst, was macht mich glücklich? Was will die? Ganz viele Leute sind in einem Ort und haben so eine Weg von Motivation. Das, was ich jetzt habe, will ich nicht mehr. Und nachher ist einfach mal eine Geschäftsidee da und ich kann dann die umsetzen und ich setze die um und ich gehe irgendwo in ein Unternehmerhamstrad rein, wo irgendwie das, was ich mir eigentlich mal gewünscht habe, gar nicht löst. Ich kann es zwar selbstständig machen, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Selbstbestimmung, aber glücklich bin ich trotzdem nicht. Und dann bin ich eben vielleicht auch irgendwann als Unternehmerin erfolgreich, verdiene viel Geld, aber glücklich bin ich trotzdem nicht. Wie als Angestellter, ich mache vielleicht Karriere, bin irgendwann mal Chef von verschiedensten Leuten, höhere Stufen, verdiene ganz viel Geld, aber happy bin ich nicht. Jetzt ist so die Frage, die man sich stellen muss. Warum leben wir oder was ist mein Ziel im Leben? Und aufgrund von dem dann auch seine Projekte und seine Ziele setzen. Jetzt machst du da genauso und hast 10 Jahre gesucht, was dich erfüllt und was du willst. Jetzt für mich natürlich mit meinem Unternehmer-Mindset, wo natürlich, hey, wenn du dich selbstständig machst, dein eigenes Ding machst, Geld ist das Thema. Du musst Geld verdienen. Du musst von irgendetwas im Leben, eben, ich weiss nicht genau deine private, finanzielle Situation und so weiter, aber das gehört ja alles irgendwo auch dazu. Und du hast bis jetzt eine riesige Vision erzählt, mega cool ist, wo ich glaube, ganz viele Leute cool finden. Aber jetzt ist ja wirklich auch der Punkt im Moment, hey, und jetzt musst du es aber runterbrechen in Action Steps und jetzt musst du anfangen, oder? Es ist, viele Leute finden es cool, viele Leute finden es spannend, haben sich bei dir gemeldet. Was ist jetzt ganz, ganz konkret? Was sind die nächsten Schritte? Wie lange braucht es nachher? Also ich stelle mir da vor, wir sind in der Schweiz. Du hast nachher, musst irgendwie eine Baugesuche eingeben, bis die bewilligt werden, dann eine Einsprache, bis du anfangen bauen, bis es nachher fertig ist. Es ist ja dann noch ein riesen Prozess hinter dran. Wie verdienst du in dem Moment Geld? Und wie lange geht es noch, bis das da steht? Was sind die nächsten Schritte?
Es ist schon genau die Schwierigkeit, aber ich muss jetzt in das System reingehen, dass es aufbauen kann. Und in dem System braucht es halt das Geld. Die müssen auch die passende Leadabung finden. Das haben wir eigentlich, da finden wir den Ort finden und dann müssen wir die finanziellen Möglichkeiten schaffen. Ich habe die Rechnung, ich habe es gemacht auf einem Blatt Papier, okay, wie sieht es fertig aus, wie gross, wie viel Platz muss es haben. Und dann kommst du halt schnell, bist halt auf plus minus 100 Millionen, das gesamte neu aufzuziehen. Aber es gibt eben viele Dörfer, es gibt viele Schulen, es gibt viele alte Gebäude. Man kann immer irgendwo, es gibt, glaube ich, St. Gallen hat viele Schulabgänger. Und da gibt es Privatschulen, die aber, glaube ich, den Kanton mitfinanziert. Und das ist dann wie eine Waldschule. Die sind einfach im Wald. Man möchte jetzt davon nichts haben. Es ist nur, aus meiner Sicht, ich muss einfach anfangen. Und das wird Schritt für Schritt kommen. Ich hatte einen Plan hinterher dran, was für Gebäude alles muss haben, alles muss aufziehen. Das ist alles da. Aber es ist je nach Ort, ist es immer anders. Und ich will jetzt quasi ich muss halt die Finanzen haben, um es aufziehen. Aber ich bin im Moment auf der Suche eigentlich nach der Schule, wo möglichst der Philosophie vom Campus beähnelt, wo so funktioniert, wo ich dazu gehen könnte. Und ich würde mich da als Hausmeister wahrscheinlich bewerben. Also ich weiß nicht, ob es noch Haus war, oder wie ich damals gesehen habe, ob es noch so heisst, aber dass man wie da so in den Trich kommt und nachher die Verbindungen können aufzubauen, dass man die Philosophie vom Campus B könnte einpacken und der quasi wie etwas Bestehendes schon, wo genau in die Richtung gehen will, kann mithelfen. Es ist nicht das Gegeneinander schaffen, wir sind ja nicht Konkurrenz, sondern wir müssen nur die guten Sachen einfach zusammen tun. Und dann kommt da schnell das Altersheim, Seven Kita, ein Bürohof, Tieren, alles ins Spiel. Und jetzt ist wirklich die Phase so, dass wir werden eine Stiftung gründen, also dass man da die Konzepte und alles hat, dass man die Philosophie und alles drin hat. Und dass man da mit dem auf Geldsuche gehen kann. Und wenn einer will, dass Kind gerettet wird, dass es gesunde Wahl gibt, oder positive Sachen, wenn man mithelfen will, dann sagt, okay, ich habe zu viel Geld, ich will etwas Gutes hinterlassen, ich weiß nicht was, aber ich will es auch unterstützen. Dann müssen die ganze Struktur, dann müssen Stiftungen da sein, müssen die Konten da sein, dann müssen wir auch die Projekte können zeigen, wo da drin sind. Und mit dem fangen wir jetzt an, es wird das bald werden, Woche zwei, glaube ich, haben wir mit der Anwalt das Treffen, wo die Stiftung gegründet wird. Nachher wird es halt die Homepage und so weiter, wo wir aufziehen müssen, die Plattformen, die wir machen müssen, wir müssen halt diskutieren, reden mit den Leuten, dass man gesehen wird. Und dann ich kann nicht sagen, wie lange das es wird gehen, bis die Finanzen zusammen hat, um anfangen, weil ich nicht genau weiß, was wir müssen haben, dass ich anfangen kann. Aber da ist man jetzt auf der Suche, man hat doch mehrere Optionen von Ortschaften, mit Kitas, wo man Verbindungen hat, mit Altersheim, wo man Verbindungen hat, mit dem Büro, wo man Verbindungen hat. Es ist alles eigentlich da. Es ist jetzt vor der Moment, wo man da kann stehen und sagt, okay, das haben wir, wir machen es. Und das Einzige, was da fehlt, ist eigentlich ein Mensch, wo das will machen, wo das will unterstützen, wo die Finanzen für das hat, und dann wäre das theoretisch eigentlich schon nächstes Schuljahr machbar.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Baloise. Bei der Baloise findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloise.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloise.ch/firma-gründen. Also ich glaube, eben unternehmerisch, wie du so sagst, irgendwann musst du starten, irgendwo musst du starten. Was dir, glaube ich, noch schwerfällt, weil es verschiedenste Optionen gibt, ist der Entscheid, wo startest du jetzt? Und da habe ich jetzt einfach unternehmerisches Gefühl, du musst dich einfach mal entscheiden. Es gibt nicht richtig oder falsch, sondern es ist wahrscheinlich viel wichtiger, dass dich schnell entscheidest, um wirklich einmal starten, weder dass du noch Monate und Jahre wartest und Standort mögliche vergleichst und abwägst, was ist jetzt da besser und was ist da besser und was ist da besser und dann gar nie richtig anfängst, sondern irgendwie wirklich mal sagen, hey, okay, da ist eine Möglichkeit, da starten wir jetzt und aus dem heraus funktioniert es und dann natürlich auch musst du wirklich herausfinden und wissen, glaube ich, wie viel Geld brauche ich, um können starten und das Geld suchen. Mit dem Wissen, schlussendlich reicht es nicht, zum fertig machen. Ich brauche dann irgendwann 100 Millionen. Aber wahrscheinlich ist es, je mehr du kannst vorweisen, je mehr du kannst zeigen, auch immer einfacher, dann Leute dafür zu begeistern und mehr Geld wieder dafür rüberzukommen. Also da habe ich einfach das Gefühl, ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, dass du dich noch nicht kannst entscheiden, wo und wie, oder? Und das der nächste Punkt wäre.
Es ist schon so, ich habe mich entschieden, ich mache das. Ich muss mich jetzt entscheiden, okay, ich mache es genau an dem Ort. Persönlichkeiten sehen, die Möglichkeiten bringen, aber die Gemeinde zum Beispiel, die sagt, wir machen das, da und da die Bewilligung, das kriegst du, und das ziehen wir so durch. Weil wenn einer hast, der das Gleiche will, dann kriegst du so viel Energie zusammen. Wenn jemand möchte überreden, dann ist es der beste Ort aus dem Grund und. Dann wird das Jesus überzeugen, wo viel Energie kommt und schlussendlich schwierig ist und wir noch den Jesus haben. Und dann ist es so, ich warte auf die Person, auf den Ort, wo sie sagt, ich will das genau haben, ich will das hier haben. Und es wird nicht mehr lange gehen, weil es jetzt auch, das Finanzielle ist jetzt lange die Situation gewesen, wie man es machen kann. Ich bin nicht einmal gerne für Geld fragen dort. Ich tue eigentlich gerne Sachen verkaufen. Darum ist es wieder für mich, müssen wir die Leute haben, die das gerne würde machen, gerne machen wollen. Und weil es ist schon konkret gesehen, ist es wie, brauchen wir eigentlich plus minus 2 Millionen. Und dann hast du im Dezember, hattest du das fixfertige Bauprojekt, Baubewilligung und das Vorgehen, wie es zeitlich ab. Abstufen und so weiter ist, dann kann man loslassen. Das war eigentlich preislich sind wir da relativ klar eigentlich schon. Die Rechnung, das sind wir alle gemacht. Das Konzept ist da. Jetzt aber haben wir die Firmenstruktur, die man jetzt aufbaut. Und danach geht es nur noch zu warten, bis die Person ins sieht, ins findet, wo das da wieder dabei sind.
Ich verstehe es. Ich glaube aber, es ist halt einfach. Und ich bin auch bei dir natürlich, wenn du jemanden hättest, der jetzt das super cool findet und sagt, yes, ich will das und ich mache das und ich unterstütze und ich habe die Kompetenzen, um da weiss ich nicht, was unterstützen. Das kann schneller gehen. Die Frage ist, wie viel Zeit willst du noch verstreichen lassen, wann kommt die? Und halt einfach, willst du dich jetzt abhängig machen davon, von so einer Person, die das cool findet? Und, oder sagst du einfach, hey, ich mache das. Irgendwo auch, schlussendlich kostet es, was es wolle. Und machst dich jetzt abhängig davon, dass irgendwann dann die Person kommt, wo genau passt und mit der zusammen das kannst machen? Also es gibt ja auch schon ein Team, aber dass nur auf die Person einfach wartest oder sagst einfach, ich starte jetzt? Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich starte jetzt. Es ist mein Ding, es ist meine Leidenschaft. Ich kann gar nicht mehr loslassen. Es ist genau das gleiche Gefühl, das ich damals hatte, als 14-jähriger Bub, wo ich gesagt habe, ich will Weltmeister werden. Da habe ich genau gleich viel gewusst wie jetzt quasi, aber ich merke es, das ist genau das, was ich will. Und das ist das, was ich suche und ich werde das machen. Es geht einfach, es geht länger, es geht schneller, es gibt tausende Varianten, es gibt tausende Entscheidungen, die man muss treffen. Aber es geht immer schneller vorwärts und es fühlt sich immer besser an. Von daher gesehen, ich habe keine Angst, dass es nicht würdig geht oder dass es nicht machbar wird sein, weil am Schluss, wenn es einfach und klar am Brechen tust, mit einer Kita, jetzt würdest du anfangen, zum Beispiel, wenn du 10 oder 20 Kinder hättest, dann weisst du, okay, wie viele Personen du hast, wie viel musst du zahlen, wer muss wie viel abgeben für das. Und dann ist es eigentlich eine einfache Rechnung, wie das jede Privatschule, einfach ist es ja nicht, aber es ist eigentlich die Rechnung, die jede Privatschule quasi muss machen.
Du hast jetzt im Moment, eben, jetzt macht ihr eine Stiftung und ihr finanziert das, oder wollt das über Spendengelder finanzieren. Was ist langfristig der Plan? Soll das irgendwann ein Konstrukt sein, das in sich selber rentabel ist oder kostendeckend ist? Also dass halt, meine Schule wäre ja öffentlich finanziert, dass du wie auch an die öffentlichen Gelder ankommst wie eine normale Schule und dann so die Lehrer kannst zahlen und die Kita kostet etwas wie jede Kita und dass es eigentlich wirklich kostendeckend ist. Ist das Ziel daraus sogar mal ein Business zu machen, wo du auch Gewinn erwirtschaftest, also dass es ein Unternehmen wird, wo Gewinn erwirtschaftet und eventuell auch Gewinn ausschüttet? Oder wie stellst du dir das vor? Soll es einfach wie einmal ein Campus B heisst es ja sein, wo all das geht, wo man einfach mal zeigt, was mit viel Geld möglich wäre und dann kann adaptieren für andere Sachen, wie kann man es jetzt downgraden? Weißt du, wie ist da die grosse Vision?
Ja, es ist so eine grosse Vision, das halt sehr langfristig musst anschauen. Aber langfristig, da hast du wie, die hast einen grossen Mehrwert in allen Richtungen. Wenn du es kurzfristig anschaust, oder wenn du es normal anschaust, dann hast du wie, ist es selbsttragend, eigentlich nach 3-4 Jahren wäre es selbsttragend schon. Und es ist halt wie durch das, dass die Kultur so entsteht. Also es würde dann wie so entstehen, wie das Formel 1 ist ja ein Freak gewesen, wo das lustig gefunden mit Auto und hat die Formel 1 aufgebaut. Der Ferrari gebaut hat, gibt es auch Geschichten, wie das dazu gekommen ist. Und die grossen Sachen sind immer entstanden mit der Leidenschaft. Und ich denke, wie, das mit dem Geld, das wird sich irgendwann in Zukunft ändern. Es ist so abhängig vom Finanziellen im Moment immer. Es ist immer das Geld im Mittelpunkt. Man sieht es eigentlich. Und ich weiß nicht, wie es wird aussehen. Ich weiß nicht, wie es wird weitergehen. Aber angefangen hat das mit täuschen. Und dann hat es einfach dann einen Wertgegenstand gegeben, wo man besser können täuschen. Und am Schluss ist es etwas, du machst etwas, wo für einen branchen Mehrwert hat. Und ihr, wenn du das anlegst vom kleinen Kind, wo gross wird und etwas aus Leidenschaft macht. Kann ja Motocross-Fahrer sein, der will unbedingt Motocross-Fahrer, die Eltern haben das Geld nicht. Dann will ich der Campus sein, wo die Möglichkeit hat, zu überlegen. Wir stellen dir den TÜV zur Verfügung, wir machen quasi das Team, du hast die Bahn, jetzt schaust du, was geht. Und wenn das gut kommt, hast du vielleicht 3-4 Kinder, die das machen und am Schluss hast du ein Team und am Schluss hast du die beste Motocross-Fahrer auf der Welt, die Geld verdienen. Und die sind wie das Team entstanden. Und es ist wie immer verbunden mit dem Herz, quasi mit dem Kern, mit dem Campus. Es ist von da aus gestartet worden. Und egal, ob das, kann auf der digitalen Ebene so viel passiert im Moment. Die das jetzt entwickelt haben und die das umsetzen und die gross waren und viel Geld verdienen mit dem, die haben das selber müssen aufziehen und sind eigentlich komisch abgelegt worden von den anderen. Und darum habe ich das Gefühl, es steht immer Neues, es steht immer sehr viel und es ist immer der Mensch im Mittelpunkt. Und ich will, im Moment, aus meiner Sicht, ist es wie so eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, umso besser dass du wirst, umso erfolgreicher das wirst, umso mehr stehst du allein da. Und wenn dann nachher, wenn jetzt eine Firma hättest, aufbaust, mit dem Erfolg hast, dann verdienst du viel Geld mit dem. Aber du brauchst dann vielleicht gar nicht so viel Geld. Du willst das ja irgendwie gar nicht haben, willst das weitergehen. Aber es geht dir und du hast das erwirtschaftet. Und du hast nicht das Gefühl, ich kann das kennen, weil ich das Team hinten dran hatte. Und beim Campus sehe ich wie ein Team. Es ist wie die Wertschätzung zu jedem, dass einfach jeder extrem kann sein, jeder kann leben, jeder das kann sein, was er ist, aber dass aber euch jeder weiss, wie man funktioniert und wenn man selber Hilfe braucht in diesem Bereich, dass man das wirklich kann holen. Und dass man es als positiv anschaut, die Eigenschaft, wo der Mensch hat. Und nicht, ah, das ist nicht normal, das müssen wir normalisieren, da müssen wir dich anpassen an das System. Sondern, dass man den wirklich leben lassen. Und ich habe jetzt wie euch, ich bin zum Schweizer Fernsehen, Champion of the Champions gespielt haben, wo jetzt im ehemaligen zusammengekommen sind. Und das ist eindrücklich gesehen, was für gute Menschen das sind, wie die gross geworden sind. Und dann sehe ich auch, die haben von Anfang an alle ihre Leidenschaft einfach leben. Aber haben alle mit sehr vielen Problemen zu kämpfen gehabt. Und haben einfach nicht loslassen und haben es durch das durchgezogen, weil es einfach gegangen ist. Und da meine ich, das müsste jeder Mensch die Möglichkeit haben, das können zu machen. Ob es jetzt ein Sportler wird, ein Musiker wird, ein Künstler wird, egal was. Die Energie ist bei jedem da. Bin ich der Meinung. Und das ist jetzt meine Vision, ist das mit dem Campus. Ich ziehe das durch und ich will mit 80, 90 noch zuschauen, wie viel Energie und viel Power und wie viel Positives, das da gemacht wird. Weil als Grundsatz, sehe ich bei den kleinen Kindern wieder zurückkommen, die wollen dazukehren und die wollen helfen. Also wäre eigentlich einfach zu durchlaufen.
Also mit 80, 90 bist du hoffentlich selber im Altersheim, wo du aufgebaut hast, wo eben in dem Dorf, in dem Ökosystem inne ist. Dann, ich finde es eine mega spannende Vision. Eben, sie ist riesengroß, glaube ich auch. Es braucht noch ein paar Sachen und darum, falls jetzt jemand zugelassen hat und das Gefühl gehabt hat, hey, er findet es extrem cool, was du da machst, er möchte das unterstützen. Was suchst du überhaupt noch? Also was kannst du noch brauchen und wo kann sich die Person melden?
Die Person wird sich bald können melden über die Homepage, Online-Plattform, über die Stiftung, die bei Shiro wird heissen. Und dann kann man wie auch über meine Seite schauen, dass wir aktualisieren, dass da die Verlinkungen da stehen. Und dass man mit Daniel Albrecht eingibt, dass man das schnellwürdig sieht, was es da gibt und was es da hat. Mhm. Und dann muss ich das so präsentieren können, dass es gesehen wird und dass man sieht, das ist dahinter, das ist dokumentiert, das ist alles geplant. Und dann würde ich mich sehr freuen, mit diesen Leuten zu reden und dann das können zu zeigen und zusammen können aufzuziehen. Weil wenn jemand etwas machen will, dann ist die Leidenschaft von dem ja auch dabei. Und genau die Leidenschaft ist das, wo wir suchen.
Perfekt. Und ganz kurzfristig, jetzt in der E-Mail-Adresse, wo man sich melden kann, wenn man das jetzt hört und du vielleicht noch nicht ganz so weit bist mit dem Rest, aber jetzt hat man es gehört bis zum Schluss, jetzt will ich mich melden, wo darf man sich da schreiben?
Dann kannst du auf info@daniel-albrecht.ch sich melden.
Perfekt. Hey, Dani, merci viel mal für das Gespräch, dafür, dass du deine Vision mit uns teilt hast und natürlich vorher auch noch mal so deine Karriere und die Sachen aus deiner Karriere. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Projekt, mit dem wirklich, mit dieser coolen Vision und ganz viel Erfolg und bis gleich.
Nico, ich danke herzlich für die Plattform, für das schöne Gespräch und dass ich da meine verrückte Visionen können präsentieren und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke gleichfalls. Tschüss, ciao, ciao.
Tschüss, da.
Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.